Der heutige Predigttext steht im Lukasevangelium im 3. Kapitel und ich lese dort die Verse 1 bis 14 unter dem Thema Bereitet den Weg dem Herrn. Im 15. Jahr der Herrschaft des Kaisers Tiberius, als Pontius Pilatus Statthalter in Judäa war und Herodes Landesfürst von Galiläa und sein Bruder Philippus Landesfürst von Iturea und der Landschaft Trachonitis und Lysanias Landesfürst von Abilene, als Hannas und Kaiphas Hoherpriester waren, da geschah das Wort Gottes zu Johannes, dem Sohn des Zacharias, in der Wüste. Und er kam in die ganze Gegend um den Jordan und predigte die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Wie geschrieben steht im Buch der Reden des Propheten Jesaja, es ist eine Stimme eines Predigers in der Wüste, der sagt, bereitet den Weg des Herrn und macht seine Steige eben. Alle Täler sollen erhöht werden und alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden. Und was krumm ist, soll gerade werden und was uneben ist, soll ebener Weg werden. Und alle Menschen werden den Heiland Gottes sehen. Da sprach Johannes zu der Menge, die hinausging, um sich von ihm taufen zu lassen. Ihr Schlangenbrut, wer hat denn euch gewiss gemacht, dass ihr dem künftigen Zorn entrinnen werdet? Seht zu, bringt rechtschaffende Früchte der Buße und nehmt euch nicht vor zu sagen, wir haben Abraham zum Vater. Denn ich sage euch, Gott kann dem Abraham aus diesen Steinen Kinder erwecken. Es ist schon die Axt den Bäumen an die Wurzel gelegt. Jeder Baum, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Und die Menge fragte ihn und sprach, was sollen wir denn tun? Er antwortete und sprach zu ihnen, wer zwei Hemden hat, der gebe dem, der keins hat. Und wer zu essen hat, tue ebenso. Es kamen auch die Zöllner, um sich taufen zu lassen, und sprachen zu ihm, Meister, was sollen wir denn tun? Er sprach zu ihnen, fordert nicht mehr, als euch vorgeschrieben ist. Da fragten ihn auch die Soldaten und sprachen, was sollen denn wir tun? Und er sprach zu ihnen, tut niemanden Gewalt oder Unrecht und lasst euch genügen an eurem Sold. Soweit Gottes Wort. Wir sehen, dass der lebendige Gott alles zubereitet, damit dem Menschen geholfen werden kann. Die einleitenden Verse sagen, da mussten ganz bestimmte Leute da sein, damit dieser Weg der Ankündigung, der Messias ist da und er ist für euch gekommen, beschritten werden kann. Es brauchte den Pontius Pilatus zu der Zeit. Denn er war derjenige, der das Urteil dann sprechen musste, dass Jesus gekreuzigt werden sollte. Es brauchte Hannas und Kaiphas, die hohen Priester. Kaiphas, der auch weissagte, durch Gottes Geist, obwohl er den Messias nicht erkannte, es ist besser, dass einer stirbt fürs ganze Volk, als dass das ganze Volk verderbe. Es brauchte diese Leute. Es brauchte den Herodes, der die Frau seines Bruders genommen hat und gestraft werden musste durch die Predigt des Johannes des Täufers. Das ist Sünde. Das ist nicht recht. Dein Bruder Philippus lebt. Du kannst nicht seine Frau zu deiner nehmen. Es brauchte die Person. Gott hat sie einfach gesammelt zu einem bestimmten Punkt. Und erst dann rief er Johannes, den er zubereitet hat in der Wüste, heraus. Jetzt sage die Botschaft des Friedens, die Botschaft des Advents, dass nämlich der Erlöser kommt. Der Erlöser, der den Weg ans Kreuz gehen wird, auf dem Hügel Golgatha vor Jerusalem, um alle Menschen aus ihrer Sündenverkrampftheit herauszuholen. Sünde macht den Menschen ja kaputt. Sünde verkrampft ihn. Sünde verleitet den Menschen zu einem Versteckspiel. Er kann sich nicht mehr so geben, wie er ist. Es darf ja keiner entdecken, wer er wirklich ist, was er wirklich tut, was er wirklich denkt. Sünde macht den Menschen zu einer Karikatur. Einer Karikatur des Bösen. Aber Gott will erretten und erlösen. Ja, er will eine Begegnung mit dir und mir. Advent heißt, Gott will dir begegnen. Ich komme zu dir. Bist du denn bereit? In der Vorbereitung trifft mich ja auch diese Frage immer wieder. Bin ich bereit zur Begegnung mit Jesus? Ich meine, ich kann schnell Ja sagen. Wir sagen ja zu vielem Ja in unserem Alltag. Aber meinen wir das auch? Was würde denn passieren, wenn Jesus jetzt käme? Würden wir uns freuen? Würden wir ihm gerne entgegengehen mit offenen Armen und sagen, danke Herr, dass du endlich kommst. Jetzt werde ich endlich mal herausgeholt aus diesem äußeren Leben in der Zeit, was uns so viele Schwierigkeiten bereitet. Würden wir das sagen? Oder würden wir sagen, ach Herr, ach jetzt kommst du schon? Ich hatte erst gedacht, so in ein paar Jahren, nicht? Bin ja eigentlich noch viel zu jung, abgeholt zu werden. Wie ist unser Herz bestellt? Gott scheute keine Mühe und scheut auch keine Mühe in unserer Zeit, die abtrünnigen Menschen in seine Gegenwart zurückzurufen. Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang ruft der Herr den Menschen. Er ruft dich, er ruft mich. Er sagt, der schöne Glanz Gottes geht auf in Zion. Komm, ich will dir begegnen. Damals war Israel in der Situation, dass zum Teil sie sich wieder den heidnischen Götzen anvertraut haben. Der Götzendienst, der Humanismus, aber auch die Selbstgerechtigkeit hatten wieder Vorrang. Wir wissen, was gut ist. Wir bestimmen, was richtig ist. Wir geben den Ton an, so wie es auch hier, habe ich eben gerade bekommen, eine kleine Annonce sagt und aussagt, dass der Generalsekretär Christian Lindner von der FDP deutlich gemacht hat, dass man sich abkehren muss vom christlich-jüdischen Erbe. Manche Politiker reden von Leitkultur und vom christlich-jüdischen Erbe. Diesem Erbe haben wir auch viel zu verdanken. Aber für die Zukunft brauchen wir andere Leitbilder als christliches jüdisches Erbe, sagte dieser Mann der Zeitung. Er plädierte für ein republikanisches Integrationsleitbild. Es kommt nicht darauf an, woher jemand kommt, sondern darauf, wohin er will. Und dass er sich an unsere Regeln hält, an unsere. Das war damals auch so. Ja, viele in Israel sagten, du musst dich an meine Regeln halten. Ich weiß doch, wie man Gott dient. Ich habe mir das so vorgenommen, mir gefällt das und du musst meine Regeln annehmen. Sonst sind wir nämlich nicht mehr eins. Wenn du deine eigenen Regeln hast und nicht meine, dann können wir nicht mehr zusammengehen. All das fand Johannes der Täufer in Israel vor. Und er wurde von Gott gesandt, um hier eine wichtige Adventsbotschaft weiterzugeben. Der lebendige Gott, und wir müssen ja auch in unseren heutigen Tagen, liebe Geschwister und Freunde, von dem lebendigen Gott reden. Viele reden von Gott, aber haben gar keine Beziehung zu ihm, der ist tot. Hast du einen lebendigen Gott? Einer, der mit dir redet? Einer, mit dem du redest? Oder hast du einen entfernten, einen toten Gott, der vielleicht gar nicht da ist? Du vermutest vielleicht nur, er könnte da sein. Aber du hast deine Zweifel, Du redest nicht mehr mit ihm. Du kannst nicht mit ihm reden. Er redet auch nicht zu dir. In der Bibel geht es aber um den lebendigen Gott. Er, der Himmel und Erde geschaffen hat. Was will er tun in meinem, in deinem Leben? Er will das absolute Sagen haben. Und er muss das absolute Sagen haben, denn nur er weiß, was richtig ist. Er weiß, was mir gut tut. Er will uns füllen im Herzen mit Freude auf die Begegnung mit ihm. Viele fremde Götter, so sagte ich, bestimmt noch das Leben in Israel. Nicht umsonst sprach der Herr schon im Vorfeld zu dem Volk und sagte, passt auf, dass ihr euch nicht verführen lasst. Ihr sollt nicht dem Spiritismus Raum geben. Ihr sollt nicht Tagewähler sein, nicht zu den Wahrsagern gehen, nicht auf Vogelgeschrei achten oder auf Zauberei. Denn wer solches tut, der ist dem Herrn ein Greuel. Nicht zu Beschwörern gehen, nicht zu Zeichendeutern, auch nicht die Toten befragen. All das fand ja statt. Gott sagt aber, weißt du, wenn du auf mein Wort hörst, meiner Stimme gehorchst, dann bist du überaus gesegnet. Ein ganzes Kapitel wird diesem Segen gewidmet. In 5. Mose 28 wird alles aufgeschrieben, was passiert an Segen, wenn wir Gottes Stimme hören und auf Gottes Stimme eingehen. Aber es wird auch geschrieben, was passiert, wenn man nicht mehr auf Gottes Stimme hört, nicht in der Freudigkeit vom Advent lebt, wenn man nicht die Botschaft des Friedens aufnimmt. Da heißt es zum Beispiel, wenn du nicht gehorchen wirst der Stimme des Herrn deines Gottes, dass du hältst und tust seine Gebote und Rechte, die ich dir heute gebiete, dann werden alle Flüche über dich kommen. Ach, da wird so Furchtbares aufgezählt, was da alles passieren kann. Der Herr wird dich schlagen mit Drüsen Ägyptens, mit Feigwarzen, mit Grind, mit Krätze, dass du nicht heil werden kannst. Der Herr wird dich schlagen mit Wahnsinn, Blindheit, mit Rasen des Herzens. Du wirst tappen am Mittag, wie ein Blinder tappt im Dunkeln, und wirst auf deinem Weg kein Glück haben und wirst Gewalt und Unrecht leiden müssen dein Leben lang. Und niemand wird dir helfen. Das war die Situation auch in Israel, die neue Botschaft. Da, wo du dich jetzt befindest, wird dir niemand helfen, wenn du nicht zu dem lebendigen Gott kommst und dich von ihm neu bestimmen lässt. Wo wird denn noch das vierte Gebot beachtet? Du sollst Vater und Mutter ehren. Wie lange? Ja, so alt Vater und Mutter werden. Damit es dir gut geht und du lang lebst auf Erden. Oder das andere Gebot lautet ja, du sollst nicht töten. Und das Wort kleidet man dann anders ein und setzt einfach Schwangerschaftsabbruch ein. Du sollst nicht töten. Und damit will man vertuschen, auch das nächste Gebot, du sollst nicht Ehe brechen, denn alles, was daraus hervorgeht, muss weggetan werden, getötet werden, damit es nicht ans Licht kommt. Trotz alledem redet Gott auch in unserer Zeit und ruft und sagt, bereitet dem Herrn den Weg in eurem Herzen. Lasst euch zubereiten auf die Begegnung mit ihm, dem Herrn aller Herren und dem König aller Könige. Johannes hieß nicht zufällig Johannes. Er hat nicht den Namen bekommen, weil man vielleicht in einem Namenlexikon mal nachgeschaut hat, wie könnte ich meinen Sohn nennen? Wie könnte ich meine Tochter nennen? Wir wissen ja, im Vorfeld einer Geburt eines Kindes fällt ja sowas immer an, nicht? Man fragt die anderen, wie Was denkst du denn darüber? Oder man schlägt nach, was für Möglichkeiten es gibt und man sucht sich irgendwas Klangvolles, Liebevolles aus. Johannes trug aber nicht aus diesem Grunde, weil man nach irgendeinem Namen geforscht hat, diesen Namen, sondern weil Gott ihn selbst gegeben hat als Botschaft. Der Engel Gabriel hat dem Vater von Johannes dem Täufer, Zacharias, mitgeteilt, er soll Jahwe ist gnädig heißen. Er soll Jahwe ist gnädig heißen. Das ist die Botschaft, die mit dem Mann mitgehen soll, die er unter das Volk Israel tragen soll. Gott ist gnädig bei all dem, was der Mensch so verzapft hat, ruft Gott zurück in seiner Gnade und sagt, ich will dir begegnen. Und dieser Engel Gabriel hat ja auch den Namen Jesu angekündigt. Maria sollte nicht irgendeinen Namen nehmen, sondern Erlöser. Erlöser sollst du ihn nennen. Immanuel, Gott ist mit uns. Gott will mit uns sein. Wir haben gelesen, dass zu dieser Zeit, als Johannes den Ruf hörte, nun hervorzutreten und dem Volk das mitzuteilen, Gott ist gnädig, dass er in der Wüste eine längere Zeit gewesen war, um zubereitet zu werden. Auch das ist eine Adventsbotschaft für uns, die da besagt, dass wir manchmal durch wüste Situationen, durch Situationen in unserem Leben der Abgeschiedenheit, genau diese Zubereitung erfahren sollen, die nötig ist, um Jesus zu begegnen, wenn er jetzt kommt. Dass wir sagen, danke Herr, dass du jetzt da bist. Dir gehe ich freudig entgegen. Wir sollen neu erfahren, dass alles vergeben und geglättet ist in Jesus Christus, dem Sohn des lebendigen Gottes. Ich möchte uns ein Beispiel sagen. Ein Krankenhausseelsorger war selber im Krankenhaus. Er musste sich mehrere Male operieren lassen und jedes Mal kam er in ein Zweibettzimmer. Das war sicher nicht von ungefähr, weil er offenbar auch eine Aufgabe an dem Zimmer genossen hatte. Und da kam er mit einem schwerkranken Mann zusammen, der am Magen operiert werden sollte. Er hatte grausame Schmerzen. Des Nachts schrie er, manchmal sehr, sehr heftig. Die Operation, der Tag wurde angesagt, aber immer wieder verschoben. Und da sprach dann dieser Krankenhausseelsorger, der auch zu Bette lag, mit dem Arzt, warum wird die Operation verschoben? Ja, weil es sehr kritisch ist, er könnte sie möglicherweise gar nicht überleben. Und dieser Arzt war aber auch gläubig. Und dann sagte er, wollen wir einfach für diesen Kranken beten. Und man betete für diesen Mann. Und in der darauffolgenden Nacht war der Schmerz fast unerträglich. Er schrie laut. Und dann sagte dieser Seelsorger, schreien Sie nur. Aber schreien Sie zu Gott, der da helfen kann. Rufen Sie Gott an in Ihrer Not. Er will Sie erretten. Tun Sie das sofort. Und ich tue das auch. Und da riefen beide Gott an um Errettung. Nach diesem Gebet fiel der Patient in einen doch tiefen Schlaf. Und am nächsten Morgen wurde er zum Operationstisch geführt. Bevor er dorthin ging, schleppte er sich schnell noch an das Bett des Seelsorgers und sagte, danke, das Gebet zu Gott hat mir geholfen. Er wurde operiert und nach der Operation fing doch eine kleine Genesung erst an und sie nahm immer mehr zu. Was soll mit diesem Beispiel gesagt werden? Es ist eine große Wende in dem Leben dieses Menschen geschehen. aber durch die Wüste. In der Wüste wurde er zubereitet. Ja, schrei nur, aber schrei zu Gott, der dir hilft. Schrei in der Wüste, da, wo du vielleicht nichts zu essen, zu trinken hast, wo deine Seele verschmachtet, aber schrei zu Gott. Und als dieser Mann weiter genesen ist, kam in ihm diese Freude auf, dass er sagt, jetzt muss ich Gott bezeugen. Ein Adventsbote sein. Und er ging in den großen Männersaal von Bett zu Bett, bekannte fröhlich die gütige Hilfe des Herrn. Und das hatte Tiefenwirkung, machte Trostlose mutig und rüttelte die Gleichgültigen auf. Ja, die Wüste ist ein Ort der Zubereitung. Auch Johannes musste zubereitet werden. Von einem anderen Gläubigen lesen wir aus Nigeria, der als Bäcker tätig gewesen ist und nach vielen Jahren sagte, nun habe ich genug gearbeitet und ich möchte doch jetzt auch Jesus bezeugen. Er fing an, in dieser muslimischen Stadt Traktate zu verteilen. Da er ja nun schon als alt galt und 60 Jahre alt war, hat man es nicht ganz so ernst genommen, was dieser tat. Aber irgendwie störte es doch die Leute. Man mobilisierte die Polizei, dass man diesen Mann doch mal von der Straße wegnehmen sollte. Und er kam einige Zeit ins Gefängnis, in die Untersuchungshaft. Dort im Gefängnis sagte er zu diesem Gefängniswärter, tut nicht so Arges an denen, die gläubig sind. Gott wird das nicht ungestraft lassen. Und da passiert es am nächsten Tag, brach sich plötzlich der Richter das Bein. Ein Tag später wurde der Oberaufseher von der Polizei versetzt an einen Ort, wo gar keiner hin wollte. Am dritten Tag kam der Gefängniswärter und sagt, also jetzt mache ich die Tür auf und lass dich raus. Warum? Ja, da den beiden ist das passiert und wer weiß, was mir jetzt passiert, jetzt bin ich dran. Und dann sagte der Gläubige, ach weißt du, so einfach ist das nicht. Er hat das in der Apostelgeschichte gelesen, wenn er zu Unrecht eingesperrt wird, dann müssen die Leute schon kommen und offiziell ihn rehabilitieren. Und er sagt, ja, das kann ich nicht machen. Dann sagt er, gut, dann musst du mich mit deinem Auto nach Hause fahren, mit mir eine Tasse Kaffee trinken, so dann sehen die Leute, dass ich nichts Schlechtes gemacht habe. Aber das Ende dieser Geschichte war, dass dieser Ignatius eine ganz neue Schau für das Leben bekommen hat durch die Zeit im Gefängnis. Das steht dort geschrieben. Er hat plötzlich die Gefangenen verstanden, in welcher Not sie sind. Er konnte plötzlich ein Adventsrufer werden in richtiger Weise, zubereitet worden in der Wüste, in dem Gefängnis. Und es wurde ihm erlaubt, das Evangelium zu predigen. Bereitet dem Herrn den Weg. Jahwe ist gnädig. Auch wir sollen in dieser Adventszeit zubereitet werden, Rufer aus der Wüste zu sein. Solche wie Johannes der Täufer. Rufer zur Gnade Gottes. Fragen wir uns doch ab, sind wir das noch? Sind wir Licht und Salz in dieser Welt, in unserer Stadt? Sind wir Rufer zu Jesus hin? Wohin führen wir die Menschen? Welches Zeugnis können wir ihnen geben aus der persönlichen Erfahrung mit unserem Heiland? In der Wüste, und das soll uns auch beschäftigen, findet ja die Absonderung von vielen, auch guten Dingen statt. Man kann in die Wüste nicht alles mitnehmen, nicht das freudige Stadtleben. Dort ist Einsamkeit angesagt, Besinnlichkeit angesagt. Und der Apostel Paulus wusste auch von diesen Wüsten. Und er sagt, ich habe ja alles Vollmacht zu nutzen. Aber es bessert nicht alles. Es baut mich nicht alles auf. Es bringt mich nicht in der Freude, Jesus zu begegnen, näher. Und alles, was mich nicht näher bringt, das will ich lassen. Ich will zubereitet werden auf die Begegnung mit meinem Heiland. Petrus, der Apostel, ja alle Apostel haben das ja in irgendeiner Weise gesagt. Und Petrus hat das so formuliert und uns eigentlich dabei aus dem Herzen gesprochen, was es bedeutet, in der Wüste zu leben. 1. Petrus, 2. Petrus 1, ab Vers 2 lese ich mal. 2. Petrus 1. Gott gebe euch viel Gnade und Frieden, wodurch? Durch die Erkenntnis Gottes und Jesu Christi, unseres Herrn. Dort werdet ihr also Frieden und Gnade finden. Jahwe ist gnädig. Er will, so heißt das dann, euch seine Erkenntnis mitteilen. Das ist seine Gnade. Das bedeutet auch für euch Friede. Denn nachdem allerlei seiner göttlichen Kraft, was zum Leben und göttlichen Wandel dient, uns geschenkt ist, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Tugend, durch welche uns die teuren und allergrößten Verheißungen geschenkt sind, nämlich, dass ihr dadurch teilhaftig werdet der göttlichen Natur, so ihr flieht die vergängliche Lust der Welt. Darum wendet doch allen Fleiß daran und reicht da in eurem Glauben Tugend, Erkenntnismäßigkeit, Gottseligkeit, ja bis hin zur brüderlichen Liebe und allgemeinen Liebe. Gott ist gnädig. Er will uns seine Erkenntnis schenken, damit wir zum Frieden kommen. Der Apostel Petrus wusste das aus dem eigenen Leben, dass es nicht anders geht. Sonst kann man dem Heiland nicht begegnen. Denken wir kurz daran, wie es war, als Jesus dem Hohen Rat vorgestellt worden ist. Und Petrus auch dort in der Nähe dabei war und gefragt worden ist, ob er nicht auch zu Jesus gehört. Und er sagte jedes Mal nein, so oft er gefragt wurde. Und da war eine freudige Begegnung gar nicht möglich. Da weinte er bitterlich. Wir wollen aber nicht weinend dem Herrn entgegengehen, sondern freudig. Jesus wollte gleichsam sagen, ich will dich beschenken mit meiner Erkenntnis, Petrus. Und darum konnte Petrus das der Gemeinde so weitergeben. Begegne deinem Herrn. Was sagte nun Johannes? Was soll denn geschehen? Wie soll die Zubereitung aussehen? Alle Täler sollen voll werden. Täler, liebe Geschwister und Freunde, empfinden wir als etwas Ungutes. Dunkelheit, Schwierigkeiten. Täler, die uns beunruhigt haben. Sie sollen gefüllt werden. Mit anderen Worten, schau nicht mehr zurück, sondern schau nach vorne zu Jesus Christus, dem Gnädigen und Barmherzigen. Denn wenn du im Rückblick stehen bleibst, dann bleibst du stehen. Lots Frau sollte nach vorne blicken, als es darum ging, Sodom Gomorra zu verlassen. Sie sollte sich nicht mehr umdrehen, damit sie die Hilfe des Herrn erfährt. Alle Täler sollen gefüllt werden. Schau dich nicht mehr um. Aber sie blickte zurück und wurde zur Salzsäule. Alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden, so lautet die Botschaft. Das heißt, alles Hoffärtige, alles Selbstgerechte, alles Hohe in dieser Welt soll erniedrigt werden, dass nur noch einer das Sagen hat, nämlich der lebendige Gott. Das soll geschehen. So lesen wir auch im Psalm 148, dass das Hoffärtige zu Schanden werden muss und zu Schanden wird. Da heißt es in den Versen 12 und weitere: Jünglinge und Jungfrauen, Alte mit Jungen, die sollen loben den Namen des Herrn, denn sein Name allein ist hoch. Das ist die Botschaft von Advent. Alles, was hoch ist, soll erniedrigt werden. Jeder, der was meint, so zu sagen zu haben, soll ruhig werden. Denn nur einer hat das Sagen. Das ist Gott, denn Jesus Christus. Sein Lob geht, so weit Himmel und Erde ist. Und er erhöht das Horn seines Volks. Alle Heiligen sollen ihn loben. Und was krumm ist, das soll richtig werden. Die Zubereitung im persönlichen Leben, in der persönlichen Wüste, so können wir sagen, soll dazu dienen, dass das, was verkehrt war in unserem Leben, neu ausgerichtet wird auf den lebendigen Gott. Es soll gerade werden. Unser Leben soll bewegt werden durch die Stimme des Herrn, durch sein Wort. Die Gemeinschaft mit ihm und seinem Werk soll uns prägen. Denn wir lesen ja auch in der Schrift, dass Gottes Gedanken höher sind als unsere Gedanken. Aber seine Gedanken sollen uns prägen. Gottes Wege sind höher als unsere Wege. Aber seine Wege sollen wir gehen, nicht die unsrigen, damit wir ihm freudig auch begegnen können. Im Hebräerbrief steht es so: Wenn wir diese Gemeinschaft mit Jesus suchen, dann werden wir auch geübte Sinne bekommen für die Dinge dieser Zeit, die Stolpersteine, die uns in den Weg gelegt werden, dass wir erkennen können, was gehört zu Gott, was gehört zum Teufel. Welche Wege sind Gottes Wege? Welche Wege sind die Wege dieser Welt? Geübte Sinne. Wenn wir uns so segnen und zubereiten lassen durch das Wort des Herrn, dann werden wir selbst auch zu Rufern, die da sagen: Macht euch bereit, ihr werdet Jesus sehen. Ich möchte da noch auf die Fragen kurz eingehen, die hier gestellt worden sind. Es kamen ja viele Menschen zu Johannes, und sie wollten Buße tun. Sie wollten sich taufen lassen, Bekenntnis ablegen, von ihren Sünden, um geheilt zu werden. Was sollen wir tun? Diese Frage soll uns auch bewegen in dieser Zeit. Ein Vierfaches als Antwort wird hier gegeben. Das erste ist doch: glaubt. Glaubt an den lebendigen Gott, glaubt an seinen Sohn, der sein Blut für eure Sünden vergossen hat. Denn Johannes predigte ja die Taufe zur Buße. Glaubt daran, dass Gott vergibt. Das ist das Erste. Und werdet barmherzig. Dieser China-Inland-Missionar Hudson Taylor ist ja vielen bekannt, sah die Menschen in China und wollte ihnen unbedingt das Evangelium bringen. Aber er bemerkte auch noch was anderes. Er sah die persönliche Not der Menschen, die materielle, die äußere Not. Und er kam sich nicht gut vor, ihnen nur theoretisch das Evangelium zu sagen, sondern wurde gepackt mit der Aufforderung, sei barmherzig, wie der himmlische Vater barmherzig gegen dich ist. Und er traf eine Familie an, die wirklich so im Elend war. Die Mutter war krank und sie war dem Tode nahe. Die Familie hatte nichts zu essen. Er selber als Missionar hatte auch nicht viel Geld. Er hatte nur noch ein wenig in der Tasche. Und er sagte sich, ich kann das behalten, damit ich weiter anderen das Evangelium sagen kann, oder ich kann es jetzt der Familie geben und selber Not leiden. Was tue ich? Er nahm das, was er hatte, und gab es der Familie. Barmherzigkeit üben. Und er selber wurde nicht zu Schanden, denn am nächsten Tag bekam er ein Paket und da waren Handschuhe drin, so ähnlich vielleicht wie hier auf dem Basartisch, aber in den Handschuhen war Geld. Und es wurde ausgeglichen, ja viel mehr noch, als er gegeben hat. Es gehört dazu, barmherzig zu sein. Wer zwei Röcke hat, der gebe dem, der keinen hat. Das gehört auch zur Botschaft im Advent. Wer Speise hat, der tue auch so. Dann kamen andere und die sagten, ja, was sollen wir denn tun, wir Zöllner? Übervorteile den Nächsten nicht. Nimm ihn nicht mehr ab als nötig. Sei ehrlich und segne deinen Nächsten. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Adventsbotschaft. Was sollen wir denn tun? Wiederum andere kamen, die Soldaten, fragten, wie es in ihrem Leben aussehen sollte. Und sie bekamen die Antwort, sei zufrieden mit dem, was du hast. Versuche nicht mehr haben zu wollen. Lass dir genügen an deinem Sold, an dem, was du kriegst. Das ist genau das Richtige, was du brauchst. Habe nicht das Gefühl, du musst mehr haben. Denn dann fällst du aus der Adventsfreude heraus. Sei dankbar mit dem, was du hast. Die Frage, auch an diesem Adventssonntag, geht ja in unser Herz hinein. Was wollen wir denn tun? Was wollen wir denn festmachen? Wollen wir Jesus sehen? Ja sagen zum Herrn? Wollen wir auf seinen Wegen gehen? Wollen wir in seiner Erkenntnis leben? Wenn wir Ja sagen, wird er uns beschenken. Und er kann heute kommen. Und wir freuen uns darüber. Und wir wollen auch diese Botschaft weitergeben. Lass dich versöhnen mit Gott. Jesus ist König. König und Herr. Herr aller Herren. König aller Könige. Der Adventsruf lautet, bereitet dem Herrn den Weg in dein Herz. Und dann der Ruf zum Nächsten, sei auch du bereit, denn Jesus Christus kommt wieder. Das möge der Herr uns auch heute neu verklären. Amen.